hilft nur eins, ein Eis in Luigis Eissalon. Kann der Fall gelöst werden? Willkommen bei SoKo Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen bei SoKo Kinderkrimi, dem Mystery-Mitrate-Krimi-Jugendroman-Hörspiel-Hörbuch-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch, wie gewohnt hier, begrüßen an den Audioempfangsgeräten. Und ich bin mal wieder, ja, Kenner dieses Formats wissen, ich bin das Rätselopfer. Und ein Opfer braucht einen Täter, wie man aus 75 Folgen dieses wunderbaren Podcasts weiß. Übernimmt diese Rolle gerne der zweite Mann in diesem Podcast, der Mann, der die Geschichte mitgebracht hat. Täter ist natürlich meistens bösartig, der will einem etwas Schlechtes im Normalfall. Ich bin, sage ich mal, auch hin und her gerissen, über das bei mir denn eigentlich will. Sage ich mal so, auch hier 50% der Folgen tendiere ich definitiv zu ja. Und ja, ich glaube auch, da habe ich euch auf meiner Seite. Oft ist es bösartig gemeint. Wie diese Geschichten, die er mir erzählt, die er alle zwei Wochen hier erzählt, rüberbringt und mich aufs Glatteis führt, in Fallen lockt, in sumpfige Moore leitet, wie ein Irrlicht auf falsche Fährten lockt, wo ich dann einfach nicht mehr rauskomme und versumper. Aber schauen wir mal, wie es diese Folge wird. Hallo Sascha.
Hallo Timo. Was für eine Einleitung.
Ja. Ja, du hast jetzt, dich wiedererkannt aber, oder?
Ja, absolut, absolut. Also das Irrlicht im Moor finde ich wunderschön. Das hast du super gemacht. Sind dann eigentlich auch unsere ZuhörerInnen, die uns Wunschfolgen schicken für dich, auch TäterInnen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es kommt natürlich darauf an, was die Intention ist. Wenn irgendwelche Nachrichten kommen, das ist ein richtig schwieriger Fall, schau mal, Timo den lösen kann, möchte ich es dir. Ich glaube eher, die wollen mich vor Herausforderungen stellen. Okay. Schließlich, sie liefern das Material und was daraus wird, das bist ja, sage ich mal, hauptsächlich du verantwortlich.
Okay. Also das sind so meine Komplizen, die ein bisschen mithelfen, wenn sie
es böse meinen. Ja, manchen könnte man vielleicht Beihilfe attestieren.
Beihilfe zur Verwirrung.
Beihilfe zur Verwirrung attestieren, ja. Aber ich glaube, die meisten, denen unterstelle ich gute Absicht.
Okay. Die meisten wollen einfach nur nette Geschichten noch mal
hören. Ja, und unterhalten werden. Und ja, das versuchen wir ja nach bestem Wissen und Gewissen.
Manchmal. Aber schau, ich hänge das dann gleich mit an. Solltet ihr mal meine Komplizen, MittäterInnen, wie man das auch immer nennen möchte, sein? War das ein deutscher
sein
Satz?
Wollen.
Sein würden. Wollen? Boah. Das wird heute nichts. Könnt ihr natürlich gerne auch Wunschfolgen 1 schicken. Das könnt ihr entweder per Mail machen unter sokokinderkrimi@gmx.at oder auf Instagram. Da findet ihr uns unter @soko_kinderkrimi. Da natürlich auch gerne folgen, liken, kommentieren. Und was auch super passt, also das kannst du eigentlich nicht wissen, weil ich dir noch nicht verraten habe, welche Folge wir heute machen. Aber da du mich schon so schön als Irrlicht im Moor beschrieben hast, wir sind heute beim TKKG-Fall der Folge 172 aus 2011 mit dem Titel Das Geheimnis der Moorleiche.
Nein!
Ja!
Das ist ein cooler Zufall. Ich habe schon gedacht, das ist ein beliebtes, sage ich mal.
Ja. Ich glaube, wir waren mit den Freunden schon im Moor.
Ja, drei Fragezeichen waren wir doch sicher auch schon in irgendeinem Sumpfgebiet. Also
in irgendwas Sumpfigen waren
wir bestimmt schon. Bei 75 Folgen. Point Witmark, das ist doch auch normalerweise destiniert dafür. Entweder am Meer oder im Sumpf. Also
die zwei Orte. Meer, Sumpf. Drei Orte. Meer, Sumpf, Zirkus.
Ja, stimmt. Jahrmarkt, Zirkus, das ist...
Ja.
Vielleicht diese Folge... Zirkus im Sumpf?
Es wäre so cool. Ich muss dich enttäuschen, aber ich habe mir gerade gedacht, ob ich ihn spontan einbaue, aber so funktioniert das hier nicht. Warte, Timo, gib mir eine Stunde, ich schreibe den Zirkus irgendwo rein. TKKG, Tim, Karl, Klößchen und Gabi und der Hund Oskar, so als kleine Erinnerung. Und Auch für dich noch gleich im Vorhinein, falls du das nicht mehr im Kopf hast, der Vater von Gabi, der Kommissar Glockner, ist bei der Polizei. Der kommt heute öfter mal vor, nur dass du gleich Bescheid weißt.
So viel hätte ich noch zusammenkriegt tatsächlich.
Hättest du das noch zusammen? Großartig. Moment, machen wir das als Erinnerung. Okay, bist du bereit?
Na, natürlich.
Okay. Es ist Sommer. Die Gruppe ist baden, niemand ist beim See, außer eben TKKG und Oskar ist da am Rumschnüffeln, der marschiert also rum im Schilf und Co. Und die unterhalten sich gerade, dass von einem Mitschüler, Gorinda, der Vater, aus anscheinend rassistischen Gründen zusammengeschlagen wurde. Deshalb war Gorinda eben nicht in der Schule. Ist ja total schrecklich. Anscheinend häufen sich solche rassistischen Attacken in der deutschen Millionenstadt gerade. Das ist absolut nicht ertragbar. Und in dem Moment schreit die Gabi aus, sie kann den Oskar nicht mehr hören, ruft ihn, aber er reagiert nicht. Also muss der Oskar gesucht werden. Und in der Nähe von diesem See ist ein trockengelegtes Moor, das jetzt ein Torfabbaugebiet ist. Das ist zu der Tageszeit gerade komplett leer und sie hören dann, während sie da rumsuchen, hören sie dann von etwas weiter weg ein Bellen und wie sie in die Richtung laufen, sehen sie einen Mann aus einer Grube klettern und der gibt den Oskar einen Tritt, sie rennen auf diesen Mann zu, aber der ist irre schnell und haut ab. Der Mann, den sie da gesehen haben, hat aber eine Schaufel zurückgelassen und der Karl schaut natürlich in die Grube, ist ja neugierig und was ist da drinnen? Knochen. Eine Moorleiche wurde gefunden. Das Ganze, da ist im Hörspiel so ein kleiner Cut drinnen, das Ganze hat sich dann relativ schnell rumgesprochen. Es sind auf einmal Reporter, eben die Polizei, Schaulustige, Spurensicherung und so weiter vor Ort. Das ist total was, also total viel los.
Und aber Sie haben die Polizei gerufen.
Ja, ja, klar, okay. Klar. Das ist, wie gesagt, ist einfach ein kleiner Cut drin. Es ist Gabis Vater natürlich vor Ort, es muss eben geprüft werden, das sagt er eben den ReporterInnen, die dort sind, ob es sich hierbei um einen archäologischen Fund handelt oder war das ein Mord, beziehungsweise ist das irgendein Vermisstenfall aus der Vergangenheit, aber es ist nicht klar zu diesem Zeitpunkt. TKKG rätseln aber, logischerweise, wer war der Mann, der da gegraben hat? Man würde ja mal behaupten, wenn da einfach so gebuddelt wird, wusste diese Person, dass da etwas ist? Oder war das auch reiner Zufall? Und Tim beschreibt diesen Mann, dem Kommissar Glockner gegenüber, als groß und schlank, um die Mitte 30, aber jugendlich angezogen und ziemlich schmutzig. Was für eine Beschreibung.
Groß, schlank, schmutzig.
Groß, schlank, schmutzig. TKKG besprechen am Heimweg auf jeden Fall, dass dieser Typ im verdächtig ist. Was wollte dort logischerweise? Und das Einzige, wie sie das beantworten können, ist, ja, sie müssen diesen Typen finden. Am nächsten Tag sind sie zur Polizei geladen sozusagen, damit der Team ein Phantombild erstellen kann. Und es ist richtig viel los auf der Polizeistelle. Also alle sind so ein bisschen aufgeregt wegen diesem Fund auch. Und es ist ein alter Mann mit Brille und Bart dort und der diskutiert gerade mit dem Glockner und sagt, er will die Leiche unbedingt sehen. Er ist der Herr Professor Graber. Und ist, wie er von diesem Fund gehört hat, von seiner Universität, frag mich jetzt nicht nach dem Namen der Universität, Timo, hergereist, um diesen Fund zu begutachten. Also er ist Archäologe, aber er kann nicht in die Gerichtsmedizin, sagt ihm der Glockner. Also es geht nicht, aber er ist total aufgeregt, weil er muss die unbedingt sehen, der Sauerstoff, also wenn das jetzt wirklich ein archäologischer Fund ist und diese Moorleiche, der ewig im Torf war, wurde die praktisch durch das konserviert, aber jetzt der Sauerstoff wird die irre schnell das Ganze zerstören und dann kann er die nicht mehr richtig untersuchen und die Sorge ist, dass die überhaupt dann, dass das so weit geht, dass die zerfällt. Der Glockner sagt nur, wiederholt, das geht nicht. Die Gerichtsmedizin muss das erst untersuchen, erst dann, wenn die freigegeben ist sozusagen, dann kann er die begutachten.
Können wir darüber reden, dass der Professor der Archäologie Graber heißt?
Ja, also, deswegen habe ich das, ja.
Das ist ja grandios. Da war natürlich, da möchte ich Faulheit unterstellen beim Writing, aber...
Das ist genauso wie die aus dem Superstar-TKKG-Fall, die Schneiderin, die Taylor heißt.
Ja, ganz stark. Das ist Thomas Breitz in der School of,
ja, voll.
Of Character-Writing.
Genau, der Glockner sagt ihm wiederholt, dass das nicht geht, dass er nicht in die Gerichtsmedizin kann. Und der steigert sich so richtig rein, der Professor, dass er so ein bisschen randalieren anfängt und rumbrüllt und rumfuchtelt. Und was macht der Glockner? Das ist ja hier Routine bei ihm. Weggesperrt wird er natürlich.
Was?
Das mal hier in die Zelle für 24 Stunden kann er ihn festhalten, dass er hier sich ein bisschen beruhigt.
Aha, okay, ein bisschen Polizeiwillkür, aber ja, gut, Herr Glockner.
Auch, ich finde das ja auch so großartig. In dieser Szene sagt der Glockner noch, wie TKKG irgendwie so kommentieren mit, ich kann es nicht wortwörtlich, aber sie kommentieren so in die Richtung mit, ja, das hat er ja ganz gut gehandelt oder so ein, ja, das ist Routine. So, wie, dass Leute reinkommen, randalieren und du sperrst sie für 24 Stunden schneller weg. Aber.
Da kommt's, jetzt kommt zum ersten Polizist namens Glock, näher.
Ja.
Wahrscheinlich bewaffnet mit einer Waffe kärntnerischer Herstellung. Also,
ja.
Sind da was auf der Spur, glaube ich.
TKKG rätselt so ein bisschen, wer das war. Also, sie haben ja nur ein bisschen was mitbekommen. Aber wo diskutiert man Sachen richtig gut? Natürlich in Luigis Eispalast. Da sitzen sie jetzt nämlich auch und diskutieren den Vorfall. Graber ist eben Archäologe und vielleicht weiß der, weil warum sollte der sonst auftauchen, dass irgendwie in dieser Gegend irgendein, wie sie hier spekulieren, Germanenkönig oder sowas bestattet wurde mal. Dann meinte Karl, ja, aber das sind ja keine Grabbeigaben gewesen. Das wäre der Fall, wenn das jetzt irgendwie ein König wäre. Und dann wird auch so könntet, ja, aber vielleicht haben sie die noch nicht gefunden. Und der Karl fügt hier noch hinzu, dass früher nur Leute im Moor bestattet wurden, wo man dachte, dass die, dass das vielleicht... Die könnten wiederkommen als Untote und wenn praktisch die im Moor begraben werden, dann können sie sich dort nicht befreien.
Ratet er das oder wird das als Wissen verkauft? Nein,
der Karl sagt das so, als würde es wissen.
Okay.
Und wir haben dann einen Cut, sie sind wieder am Weg zum See, aber beim See sind ein paar Jugendliche, die sehr laut Musik hören, das gefällt TKKG natürlich gar nicht. Es wird blöd rumgepöbelt zwischen den Jugendlichen. Speziell wird eben Tim angesprochen und eben Klößchen. Tim, weil er eine etwas dunklere Haut hat. Klößchen, weil er dick ist, logischerweise. Kennen wir ja alle schon von TKKG. Auf jeden Fall wird halt eben rumgepöbelt, aber die gehen dann, die Jugendlichen, und fahren mit ihren Mopeds weg. Natürlich da auch nochmal schrecklich, dass die auf Mopeds unterwegs sind und nicht hier auf Fahrrädern, das ist ja auch Horror natürlich.
Schlimm.
Und die fremdenfeindlichen Kommentare haben da aber bei TKKG so einen kleinen Alarm ausgelöst. Vielleicht haben die was mit Grundes Vater zu tun. Da wird die Gabi mal bei ihrem Vater nachfragen, ob die Schläger, die den verletzt haben, da schon gefasst. An dem Tag passiert nichts Aufregendes mehr. Aber am nächsten Tag, nach der Schule, stürmt Gabi ganz aufgeregt zum Rest der Bande. Sie hat vom Vater was gehört. Die Moorleiche ist weg. Deshalb geht's nach der Schule eben schnellstens zur Polizei. Es wurde in der Gerichtsmedizin eingebrochen und bis auf die Moorleiche ist alles noch da. Also es wurde sonst nichts angerührt. Und da war auch die große Frage, was will die Person oder die Personen, die dafür zuständig waren für diesen Diebstahl, was will die, was wollen die mit der Moorleiche? Was läuft da ab? Der Graber war sehr geschockt, wie er das gehört hat.
Immer noch hinter Gitter, nehme ich an.
Genau. Der war ziemlich geschockt, wie er das gehört hat. Und er wird auch an dem Tag dann ja logischerweise mal freigelassen. Und TKKG sind ja ganz clever. Die verstecken sich und beobachten ihn, wo er denn hingeht. Weil, logischerweise, nur weil der Graber da drin ist, heißt das ja nicht, dass der noch wen anders hat, der da mithelfen könnte. Also geht's mit Abstand zur U-Bahn-Station, und der Graber fährt mit der U-Bahn-Station bis zur Haltestelle Seental. Das ist nur wenige Gehminuten eben bis zu diesem Moor, und er geht ziemlich zielstrebig. Dort angekommen holt er aus einer Ecke in der Nähe von diesem Loch eine Schaufel und einen Eimer. Er sucht nicht danach, der geht da wirklich zielstrebig und weiß, wo alles ist, und geht zu der Grube und steigt ein. Der dürfte wohl buddeln, nehmen TKKG an, aber sie sehen ihn ja nicht mehr. Also das wäre zu auffällig, wenn sie da jetzt hingehen. Der Graber ist 2 Stunden im Erdloch und dann kommt er raus. Aber am Rückweg zu der U-Bahn verlieren sie ihn leider. Also, ja.
Aber er ist jetzt nicht mit irgendwas rausgekommen aus dem Loch.
Sehen sie leider nicht.
Sehen sie nicht.
Sehen sie nicht. Es ist da dann wieder ein Cut zum Essen bei den Glockners. Gabis Vater erzählt, aber das dürfen sie niemandem sagen. Die Moorleiche war vor den eigentlichen Untersuchungen schon weg. Sie ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht, also sie wissen nichts praktisch, bis auf eine einzige Sache. Die Moorleiche hat einen Schlüssel um den Hals getragen. Es ist also definitiv kein archäologischer Fund, weil der Schlüssel ist ein neuerer Schlüssel. Und sie gehen jetzt gerade die vermissten Fälle der letzten 30 Jahre der Region durch. Es ist ein einziger Fall, der bisher passen würde. Sie sind aber auch noch nicht alle durch. Den sie gefunden haben, der Fall, der passen würde, da geht es um einen Michael Schustmann. Der ist mit 18 verschwunden und wohnt in der Nähe. Das ist wirklich die Wohnsiedlung beim Moor, wo der gelebt hat. Das ist ein Vermisstenfall, das könnte sein, aber es bestätigt halt nicht, weil sie haben, wie gesagt, die Moorleiche nicht untersucht, das konnte null festgestellt werden.
Vor wie lange ist das her, dass er verschwunden ist?
Das ist seit 20 Jahren.
Achso, okay. Frage, der Schlüssel um den Hals.
Ja.
Wurde der Leiche, ist der verschwunden mit der Leiche oder haben sie die weggenommen?
Nein, den haben sie, der ist gleich
oder aufgefallen. Oder haben sie den Schlüssel, die Polizei?
Der Schlüssel ist gleich aufgefallen und der wurde in der Gerichtsmedizin praktisch woanders hingelegt. Das heißt, die Leiche wurde gestohlen, aber sonst ist alles da.
Okay, also den Schlüssel haben sie.
Genau, gewusst. Der Schlüssel liegt in der Gerichtsmedizin, also nicht offen in der Gerichtsmedizin, der wird wahrscheinlich in irgendeinem Kastel sein oder sowas.
Okay.
Das wird nicht genauer gesagt, aber der ist da.
Das macht Sinn. Aber war noch was, weil du sagst noch andere Sache? War da noch was dabei?
Nein, die Einrichtung der Gerichtsmedizin und so weiter jetzt. Also nichts von der Leiche. Und was der Glockner eben auch noch sagt, ist, er will jetzt, weil sie ja praktisch gar keine Indizien haben, will er jetzt nicht zu der Familie hin und die damit nerven, weil eben, das ist 20 Jahre her, vielleicht haben die gerade erst Frieden mit der Sache geschlossen. Und wenn er jetzt hingeht und da wieder was aufrollt, schwierig, ohne irgendwelche genauen Beweise. Mhm. Ja, wenn der Glockner das nicht macht, wer macht das an seiner Stelle? TKKG natürlich. TKKG machen sich also am Weg zu diesem Schussmann, zu dem Haus hin. Da scheint aber niemand mehr zu wohnen. Also das Haus schaut auch ein bisschen heruntergekommen ab. Die Fenster sind mit Brettern zugenagelt. Es schaut einfach verwahrlost aus, da hat sich niemand drum gekümmert. Also ist auch, es hängt auch das Schustmanns-Klingelschild nur immer da, also da ist keiner mehr eingezogen, nachdem die weg sind. Wie die da stehen, kommt eine Frau daher und haut so ein bisschen raus, ja, die Schustmanns, die Eltern sind vor ein paar Jahren, ich glaube 2 Jahren, das habe ich gerade nicht aufgeschrieben, ich bin mal 2 Jahre war es, verstorben. Es ist eben der Sohn lange verschollen, eben 20 Jahre, und der Bruder, der Frank, hat sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Das Haus ist ein absoluter Schandfleck in der Nachbarschaft. Die Kiddies tun jetzt so, als würden sie wissen wollen, ob man das Haus kaufen kann. Finde ich auch absolut geil, dass die sich da nicht groß was denkt. Aber
ja, das ist die Tarnung von einer Gruppe Teenager, dass sie ein Haus kaufen wollen. Andere Frage, wie alt ist dieser Bruder Frank gewesen damals?
Oder? Sagt sie nicht.
Okay.
Sie sagt nur, der hat sich dann auch nicht blicken lassen.
Und der Michael war 18, als er verschwunden ist.
Genau.
Okay. Okay.
Die Truppe beschließt außerdem noch, dass sie in der Nacht, also jetzt ist Tag, da, dass sie in der Nacht ins Haus einsteigen wollen, ob sie da was finden. Am Abend treffen sie sich zuerst alle bei Klößchen und der Karl ist auf was draufgekommen. Diese Gang, die sie da getroffen haben, und das hat ihn nämlich keine Ruhe gelassen vom See weg, die haben alle auf den Shirts germanische Runen drauf gehabt, die irgendwie für einen Gott stehen, der für Sieg steht. Klingt wie Tür, die Gottheit. Ja, hat er jetzt rausgefunden endlich. Er irgendwo bei der U-Bahn-Station hat er wieder einen gesehen, deswegen hat ihn das keine Ruhe gelassen und deswegen wollte er das dann nochmal nachschauen. Und jetzt natürlich, es ist dunkel genug, es geht zum Haus der Schustmanns. Es ist auf jeden Fall alles dunkel, also es ist super einfach, unbeobachtet einzusteigen. Und es ist tatsächlich auf der Hinterseite, von der Seite sind sie noch nicht gekommen, ein Fenster nicht vernagelt und sogar offen. Also super praktisch, ja, rein geht's. Es ist alles komplett staubig drinnen. Da war definitiv schon ewig niemand mehr und sie sehen ein Foto mit eben den Eltern und zwei Söhnen, das ist wohl die Familie, nehmen sie an, und da hören sie auf einmal eine Stimme, die ruft: Hallo, helfen Sie mir. Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht wunderlich, dass diese Stimme ruft. TKKG hat sich jetzt nicht leise verhalten in dem Haus, also ja. Der Tim schleicht in die Richtung, wo er glaubt, diese Stimme gehört zu ihm und ruft, ob also, hallo, ist da jemand? Und die Stimme kommt aus dem Keller und ruft auch so, ja, lassen Sie mich raus, ruft nochmal um Hilfe. TKKG schleichen hin. Der Tim sagt noch so, ja, er geht da alleine runter, aber alle sind so, nein, sie gehen da zusammen hin. Und gehen praktisch die Treppe in den Keller runter und kommen zu einer Türe, die von außen verriegelt ist. Und öffnen die Tür und dahinter ist ein älterer Mann, der unglaublich glücklich ist und sagt ihnen auch, ja, er hat nicht mehr an eine Rettung geglaubt. Und bevor ich dir jetzt mehr verrate, Timo, sind wir tatsächlich an der Stelle angekommen.
Was ist das für ein Speed-Abenteuer?
Ja, Timo, die große Frage, ich formuliere es diesmal anders, aber letztendlich ist es ein, was wird hier gespielt, was ist das Geheimnis der Moorleiche? Und meine zweite Frage, wer hat die Moorleiche geklaut und warum?
Puh, das ist ja tricky. Das ist ja schwierig. Es gibt ja, also ich versuche mal ein bisschen zu rekapitulieren für mich. Es gibt ja so zwei Parallelstränge, die wir ja hier haben. Einerseits diese Moorleichengeschichte mit Graber und vielleicht mit diesen Schussmann-Connections. Da bin ich mir aber jetzt noch nicht sicher. Das wäre schon sehr, selbst für TKKG, ein bisschen ein Stretch, dass sie da random einen von diesen Fällen da jetzt raussuchen und genau das hat jetzt was mit der Moorleiche zu tun. Ab und zu gab es ja auch schon Abenteuer, wo so zwei Storys nebeneinander laufen, die dann eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Die andere ist eben diese Rassismus-Thematik da auch mit diesen seltsam angehauchten Jugendlichen mit germanischen Runen auf den T-Shirts. Davor ist ja auch das Wort Germanenkönig schon gefallen, bevor das überhaupt aufgegriffen worden ist. Ein älterer Mann ist eingesperrt. Ich kann mir jetzt fast ja nicht vorstellen, dass er schon wieder der Graber ist. Ja, von einem Gefängnis ins nächste. Tricky, muss ich sagen. Ich habe ja eine Vermutung, also meine Gedanken, den ich hatte, war, dass einer, der da gegraben hat, also den sie entdeckt haben in dieser Grube, der dann abgehauen ist, ob das jetzt irgendwie dann nicht entweder der Verschwundene ist oder der Bruder von ihm. Also kann es sein, dass der Tote wirklich der Schussmann ist und der Bruder ihn ausgraben wollte, vielleicht auch vice versa, vielleicht ist der einer abgehauen, den Bruder hat man nicht mehr gesehen. Kann ja auch sein, dass der die Moorleiche ist und der Michael Schussmann ihn ausgraben wollte. Das würde ich jetzt ad hoc mal so annehmen. Ich kann ja nicht sagen, wer ist. Ist es wichtig?
Wenn du einen Punkt willst, ja.
Naja, ich meine, einer ist ein Schussmann. Also die DNA ist ja ähnlich, sagt man mal so. Wenn sie ihn untersuchen, die Polizei weiß das wahrscheinlich auch nicht zu 100%. Ich kann nur sagen, dass er mit ihm verwandt ist. Dann sage ich, dass es... Naja, der Bruder wird ja schon noch vorher gesehen worden sein, sonst wäre das ja ein ganz anderer Fall. Sonst wäre ja der Bruder zuerst verschwunden. Die sind ja nicht gleichzeitig verschwunden. Ich glaube dann...
wie gesagt, die zwei Fragen, die ich beantwortet haben möchte, ist eben auf das, was wird hier gespielt, ist mal, was ist das Geheimnis der Moorleiche eben und wer hat die Moorleiche geklaut und warum?
Okay, ich sag, der Michael Schussmann ist die Moorleiche, der Bruder Frank ist der Typ, der aus dem Ding rausgeklettert ist, weil er diesen Schlüssel, also weil er auf der Suche nach diesem Schlüssel war und dann, bevor er ihn nehmen konnte, verschreckt wurde. Geklaut die Leiche haben aber die Nazi-Jugendlichen, da stelle ich ihnen jetzt einfach mal, die Jugendlichen sagen wir mal, weil sie auch von diesen Germanengott-Dings Wind bekommen haben oder das glauben oder das irgendwie feiern. Und dann haben sie noch den Graber eingesperrt, weil sie dachten, der hat was damit zu tun. Und der Schlüssel ist für irgendein Schließfach mit Geld, Papieren, fürs Haus, was weiß ich.
Soll ich das so einloggen?
Ja, klar. Ich meine, ich habe ja nichts anderes. Es ist okay. Schwierig, muss ich sagen, aber ja.
Ja, Timo, wir müssen uns was einfallen lassen. Es geht nicht, dass du immer das perfekt löst einfach.
Oh, yes. Geil.
Es ist... Work.
Ja, es ist, ey, wundert mich, aber weil es echt nicht viel hatte, aber
ja, ich habe tatsächlich, also bevor ich dir sage, wie es dann genau weitergeht, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass du auf das unter Anführungszeichen reinfallst und es vielleicht umdrehst, dass eben der Michael noch lebt und der Frank die Moorleiche ist oder sowas. Oder dass du die Graberroute gehst, dass der Böse ist oder sowas.
Ach, der Mann ist ein Mann, der... Wenn es war höchstwahrscheinlich, sagen wir mal, dadurch, dass wir da aufhören, wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass es nicht irgendwie ein random neuer Charakter ist.
Ja, aber jetzt kommt das Lustigere. Der stellt sich als Graber vor, der Archäologe, aber den Typen haben sie noch nie gesehen. Ah. Weil der auf dem Polizeirevier war der Frank verkleidet.
Das habe ich mir noch.
Ja. Und er war halt wirklich dort, um diesen Schlüssel zu bekommen. Und der Schlüssel ist für einen Safe in der Wohnung, wo Geld drinnen ist. Also das Gesparte der Familie und er hat halt Geldnöte.
Da,
bitte.
Ja, da muss ich aber sagen, das habe ich auch kurz überlegt. Mhm. Da muss ich sagen, das ist verdammt unlogisch, dass die einen einsperren für 24 Stunden und nicht merken, dass der Typ verkleidet ist.
Ja, das geht deshalb, und das jetzt wird es noch besser, der Frank Schussmann? Schussmann. Ich werde es mir nicht merken. Ich habe mich jetzt am Ende aus irgendeinem Grund Schussner auf einmal geschrieben. Wurscht. Arbeitet als Maskenbilder. Oh. Deswegen war der perfekte Graber-Doppelgänger.
Also die müssen ja auch irgendwie Ausweise, irgendwas, ein Identitätsnachweis, naja, weißt du, solche Sachen.
Ja, voll. Aber na, und er wollte halt an das Geld ran. Weil er derzeit finanzielle Probleme hat. Und er hat wirklich rein zufällig den Graber praktisch getroffen, der danach gefragt hat und da dürfte ihm die Idee gekommen sein. Auf jeden Fall nach dem Tod von Michael ist er nie wieder zum Elternhaus zurück. Das war sozusagen seine Rache an den Eltern. Und das Haus ist mit Schulden belastet und der Safe im Wohnzimmer wäre praktisch die Rettung gewesen. Aber das Der Safe war auch leer am Ende, also die Eltern haben tatsächlich das ganze Geld verbraucht. Kurz zu dem noch, was da eigentlich passiert ist. In diesem Safe sollte eigentlich das Gesparte für die Zukunft von Michael und von Frank drin sein. Und sie haben sich die haben allgemein sich nicht gut mit den Eltern verstanden und mit 18 eben sind circa, der Frank war 21, glaube ich, oder 20 irgendwie, ein bisschen älter auf jeden Fall, haben sie halt mitbekommen, dass die Eltern sich an dem Safe so ein bisschen bedient haben und haben ihnen den Schlüssel abgenommen. Es gab einen Streit, dass sie ihnen nicht vertrauen können und Co. Und auf der einen Seite wollte der Michael das Geld spenden und der Frank wollte das Geld nutzen, um abzuhauen von den Eltern. Und die beiden haben sich gestritten und bei dem Streit sind beide ins Moor gefallen. Der Frank konnte sich retten, aber der Michael nicht. Hat das aber nicht den Eltern gesagt und ist dann eben praktisch abgehauen.
Okay.
Das war die Partie. Es ist jetzt gerade durch das, wie ich das jetzt erzählt habe, so ein kleines Durcheinander. Sie machen dann noch die Nummer, dass sie die Nazi-Runde da auch noch ausheben, wie auch immer man das nennen will, sozusagen. Die haben tatsächlich die Moorleiche geklaut, weil sie geglaubt haben, dass das ein Germanengott ist. Und wie sie aber auch noch draufkommen, dass die schuld sind, dass an Gorindas Vater, einer von denen hat von Gorindas Vater so einen goldenen Armreif geklaut, den sie dann der Moorleiche als Deko anlegen.
Ach Gott.
Und das ist so der Beweis. Und ja, da sind sie mit den Glocken und Polizei auch noch unterwegs.
Wo war das? Wo haben sie diese Leiche hingebracht?
In ihrer Nazi-Bude, wie ich sie jetzt
meine. In ihrem Unterschlupf, den halt Jugendliche irgendwie auch in diesen Welten immer haben.
Das ist, die Adresse ist die Poststraße 14 und die ist auch der Polizei bekannt. Das ist eben die Unterkunft der völkischen Freunde, das sind Neonazis, sagt auch der Glockner. Am Ende ist das Ganze ist aufgeklärt, Grab ist wieder am Weg. Retour ist ja kein archäologischer Fund, also der ist wirklich aus reinem archäologischen Interesse gekommen. Und natürlich schön klassisch, am Ende sitzen sie beim Klößchen zu Hause, ein Festmahl und unterhalten sich nett, lachen natürlich noch eine Runde und dann haben wir das Ende von dieser Folge.
Stark. Überraschend Dings, also für, ich meine, es muss ein 2011er Abenteuer sein, ich glaube nicht, dass es in den Frühwerken, gab es da irgendwelche Nazi-Sachen oder so?
Ich glaube, ich nenne es mal, bei den Frühwerken waren sie selber noch hart rassistisch.
Ja, fair, also. Ja, gut. Aber dass es so wirklich so thematisiert wird und so, dass das so Antagonisten sind?
Naja, was TKKG ja schon immer macht, das haben wir eh ganz am Anfang mal am Podcast-Anfang drüber gesprochen, dass sie immer wieder Themen aufgreifen und hier so dieses Umweltverschmutzung, die bösen Raucher, also immer so ein paar Themen diskutieren. Also passt es ja fast, dass sie das auch mal aufgreifen.
Ja, aber ich meine, es ist ein überraschend ernst. Ich sage es mal so auf den Raucher oder auf den Umweltschutz, damit holst du, sag ich mal, für sein Kinder, unter Anführungszeichen Kinderhörspiel, das trifft, weißt du, das ist halt dann so die Moral von der Geschichte, aber dass du da irgendwie also es ist schon ein erwachsenes Thema, nicht, dass man da nicht schon früh sensibilisieren kann und sollte, aber weißt du, das drehe ich dem Kind zum Einschlafen, glaube ich, eher ungern auf.
Das denke ich mir aber bei vielen so ganz ehrlich. Es ist aber auch, das darfst du nicht vergessen, diese Neonazi-Truppe, das ist wirklich so ein Nebenhandlungsstrang eigentlich. Also die kommen relativ wenig vor. Ich habe auch, muss ich gestehen, ganz am Anfang kurz überlegt, wie ich die Folge nicht fertig gehört habe zu dem Zeitpunkt, überlegt, die wegzulassen und dann war es die muss ich erwähnen. Also es kommt wirklich ganz, ganz wenig vor. Also du hast wirklich die Szene am See und dann am Ende, wie sie die ausheben.
Okay.
Also öfter kommen die nicht vor. Also das
ich habe nur das Gefühl, dass die irgendwie umschrieben worden wären früher als eine Rockerbande oder so, weißt du?
Als
sowas.
Ja. Wobei, bei den alten Folgen sind ja fast die Punks die Bösen. So mit stinken, trinken, Motorrad fahren, schlägern.
Genau, ja, aber das ist okay, ja, weißt du, das ist ein allgemeines Bild, ein allgemeineres Bild, das so spezifisch dann sagen, okay, ja gut, und wie sind die politisch eingestellt? Aber ja, gut, also das zweite Mal in Folge jetzt ziemlich souverän gelöst, sondern auch, es möchte ich sagen, also es fühlt sich natürlich immer so an, wenn ich so mache, dass es natürlich auch schwierig war. Ob es jetzt so viele andere Optionen gegeben hat, weiß ich nicht. Das würde mich auch interessieren. Also wenn ihr das Gefühl habt, das wäre ja eh der einzige Weg gewesen, wie sich das auflöst, dann könnt ihr uns das ja natürlich auch gerne schreiben. Es würde mich gerne interessieren, wie ihr das, die es nicht kennen, die das gesehen haben oder die es beim ersten Mal hören, irgendwie interpretiert haben. Genau wie beim letzten Mal. Da denke ich mir doch, vielleicht war es doch ganz eigentlich recht offensichtlich und es fühlt sich nur irgendwie so an wie so ein Sudoku, weißt du, das ist eigentlich einfach, aber trotzdem hast du am Schluss irgendwie, wenn du es schaffst, so eine, dieses, oh krass, ich habe da was, das war richtig mein Hirn angestrengt, Glanzleistung meinerseits. aber ja, sehr cool, sehr, sehr cool, freut mich. So, schauen wir schon was fürs nächste Mal, bist du da
vorbereitet? Es wird auf jeden Fall eine Wunschfolge.
Sehr gut.
Es sind derzeit zwei zur Auswahl, die kommen. Also ich habe mich noch nicht entschieden, welche ich als nächstes mache. Soll ich dir einfach beide sagen, beide möglichen oder?
Ja, lassen wir uns, geben wir mal die, so einen kleinen Teaser für
also,
die.
Also entweder, das hängt wirklich rein von meiner Laune ab gerade, entweder kommt die Wunschfolge von Point Widmark mit dem Titel Hauptrolle tot. Oder es kommt auch eine Wunschfolge, die drei Fragezeichen, das düstere Vermächtnis.
Alles klar, klingt beides eher auf der Gruselseite. Ja. Aber gut, das Point Widmark hat immer, die Titel sind ja immer voll Vollgas, full on.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, Point Widmark ist etwas, was es schafft, mich immer wieder zu verwirren.
Ja, wieder, nicht nur dich, Sascha.
Ja.
Da haben wir schon einige Kracher dabei gehabt, wo ich mir dachte, was passiert hier eigentlich?
Was mich ja manchmal ein bisschen ärgert, das muss ich ja schon noch gestehen, ich würde gern auch wieder öfter so Knickerbockerbande, TKK, Tom Turbo und so reinbringen, aber immer, wenn ich mich hinsetze und eine Folge auswähle und das höre, denke ich mir am Ende, das Problem ist, es kommen neben den drei Kindern zwei Charaktere noch vor und beide sind böse. Oder es kommen die drei Kinder vor und ein Charakter noch und der ist böse. Wo ich denke so, habe ich gerade einfach so viel Pech, dass ich einfach zufällig genau immer das auswähle? Oder ist Thomas Brezina einfach so dieses, du hast halt die Kinder und die böse Person, mehr nicht?
Ja, ich meine, das kann schon gut sein, dass das einfach die Erzählweise ist. Ist ja eigentlich, spricht ja auch eigentlich nichts dagegen, um eine gute Geschichte zu erzählen, aber ja, das ist halt für unser Format, Zwecke. Ja.
Und ich werde mir das tatsächlich mal ausleihen dann einfach und schauen, ob wir das nutzen können. Und anscheinend beim E-Book, keine Ahnung, wie das dann mit diesem Decoder funktionieren soll.
Guter Punkt, ja.
Also bin gespannt. Aber ja, werde ich mir in nächster Zeit mal anschauen aus der Hauptbücherei eben und schauen, ob wir daraus einen Fall machen können.
Ausgezeichnet. Dann wird uns auch der Stoff für die nächsten Folgen auf jeden Fall mal nicht ausgehen. Wenn ihr trotzdem Wunschfolgen habt, wie schon gesagt, meldet euch da gerne soko-kinderkrimi@gmx.at, @soko-kinderkrimi auf Instagram.
Ich kurze Ausbesserung, dass die Unterstriche jetzt zusammengemischt. Auf Instagram ist es soko-kinderkrimi und die E-Mail-Adresse ist soko-kinderkrimi@gmx.at.
Ah, naja, okay, gut. Gut, dass du mir dazuhörst bei meinem Nonsensgerede. Damit ihr das jetzt nicht noch mehr hören müsst, sind wir eh am Ende dieser Folge angelangt. Und bevor wir jetzt noch mehr durcheinander bringen, verabschieden wir uns in zwei Wochen. Geht es dann natürlich wieder weiter, eben entweder drei Fragezeichen oder Point Widmark. Mal schauen und bis dahin bleibt brav, bleibt gesund und tschüssi.
Ciao.